Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Gerhard Schröder.
Hallo und herzlich willkommen. Deutschland muss kriegstüchtig werden, das hat Boris Pistorius gesagt, der deutsche Verteidigungsminister, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Das 500-Milliarden-Paket für die Bundeswehr soll helfen, aber Deutschland braucht dann auch mehr Soldaten. Und deshalb will die Bundesregierung die 2011 ausgesetzte Wehrpflicht ein Stück weit zurückdrehen und einen freiwilligen Wehrdienst einführen. Aber reicht das aus? Das fragen einige. Wie steht es um die Bereitschaft, für Deutschland zu kämpfen, für die Demokratie, den Wohlstand, die Freiheit und natürlich auch, wie viele Pflichten darf der Staat seinen Bürgern und vor allem den Jüngeren überhaupt zumuten? Darüber diskutieren wir heute im Wortwechsel mit Arthur Weigand, Journalist und Autor des Buches »Darum würde ich für euch kämpfen, Frieden schaffen mit Waffen«. Benedikt Lang ist dabei, er ist Landesvorsitzender der Jusos in Bayern, also der Jugendorganisation der SPD. Und zugeschaltet ist uns Ina Schmidt, Kulturwissenschaftlerin und Philosophin, die sich intensiv mit der Frage der gesellschaftlichen Verantwortung beschäftigt. Ihnen allen herzlichen Dank, dass Sie dabei sind.
Dankeschön.
Hallo.
Ja, hallo.
Herr Weigand, Sie sind in Kasachstan geboren, in den 90er Jahren mit Ihren Eltern nach Deutschland gekommen, haben hier studiert und Sie beschreiben in Ihrem gerade erschienenen Buch, darum würde ich für euch kämpfen, wie der Angriff Russlands auf die Ukraine Ihr Weltbild verändert hat, wie Sie vom Pazifisten zum Realisten wurden. Was genau ist da bei Ihnen geschehen?
Sagen wir es mal so, es ist natürlich eine längere Kette an den gesamten Geschichten. Das heißt, für mich als studentisch linkssozialisierten Menschen, den ich mich sozusagen immer noch so beschreiben würde, dass ich sozusagen mich auch links fühle oder auch sehr SPD-nah tatsächlich, ist mit dem 24. Februar tatsächlich mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine eine Welt zusammengebrochen. In der Hinsicht, als dass ich immer geglaubt habe, auch als es den ersten Krieg in Donbass gab, ja, man müsste eine Verhandlungslösung finden, irgendwie kann man das ja befrieden, man könnte irgendwelche Wahlen, die irgendwie international durchgeführt werden, durchführen, unter Berücksichtigung der UN unter anderem. Und dann kam sozusagen der Scherbenhaufen. Russland hat die Ukraine angegriffen und irgendwie auch ein Teil von mir, weil auch ich ukrainische, belarussische, russlanddeutsche Wurzeln habe, mit Verwandtschaft auf der ganzen postsowjetischen Welt, unter anderem aber auch mit vielen Freunden in der Ukraine. Und das hat mich sozusagen explizit selbst stark betroffen gemacht.
Und deswegen sagen Sie, Sie sind kein Pazifist mehr.
Genau, weil ich der Meinung bin, dass man auch die Möglichkeit haben sollte, sich verteidigen zu können, im schlimmsten Fall, also Ultima Ratio, auch mit Waffen.
Herr Lang, Sie sind Landesvorsitzender der Jungsozialisten in Bayern. Ich will mit euch für das kämpfen, woran ich glaube, eine gerechte Gesellschaft für alle Menschen, das schreiben Sie auf Ihrer Homepage. Würden Sie auch für die Sicherheit unseres Landes kämpfen?
Ich glaube, die Frage ist, was versteht man unter Sicherheit für dieses Land und was versteht man konkret unter Kämpfen? Ich glaube, wir als Jusos kämpfen jeden Tag auf eine Art für eine gerechte Welt. Ob ich persönlich bereit bin, in Deutschland mit der Waffe zu verteidigen, ist, glaube ich, nochmal eine andere Frage. Und die eigentliche Frage ist aber nicht, was meine persönliche Meinung ist, sondern der eigentliche Punkt ist aus meiner Sicht, dass es halt eine sehr persönliche Frage generell ist und dass ich deshalb finde, dass es nichts ist, was der Staat den Menschen vorschreiben sollte und vor allem nicht jungen Menschen vorschreiben sollte, da mit einem Zwang reinzugehen.
Frau Schmidt, Sie sind Philosophin, haben ein Buch geschrieben über die Kraft der Verantwortung. Mangelt es uns daran? Sehen Sie da ein Defizit an der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung auch für die Gesellschaft, nicht nur für sich selber?
Ich glaube, dass wir das Thema Verantwortung häufig erst dann bemühen oder vielleicht auch zu sehr bemühen, wenn wir sozusagen in einer krisenhaften Situation eigentlich von Pflichten sprechen wollen. Und die Frage, ob nicht die Idee der Verantwortung immer erst auch, also dem vorgeschaltet bleiben muss, als etwas, was grundsätzlich Freiwilligkeit bedeutet, indem wir uns, ich glaube, der Philosoph Julian Niederrümelin hat mal davon gesprochen, dass Verantwortung bedeutet, sich von guten Gründen leiten lassen zu können in dem, was wir tun. Also antwortfähig zu sein, weil wir eine begründete Haltung haben. Das mag jetzt relativ abstrakt oder auch ein bisschen theoretisch klingen, aber es lässt einem sozusagen die Wahl. Und wenn wir eben davon sprechen, dass wir Menschen zur Verantwortung verpflichten wollen, dann entsteht da eigentlich schon ein Widerspruch, den es selbst vielleicht erstmal zu thematisieren geht. Also Hans Jonas hat das mal ganz schön gesagt, dass eigentlich Verantwortung bedeutet, dass wir die Sorge um ein anderes Sein als unsere Pflicht freiwillig anerkennen wollen. Und das ist eben genau der Punkt, glaube ich, an dem wir im Moment stehen. Wofür sind wir eigentlich bereit, Verantwortung zu nehmen und dann möglicherweise eben auch kämpfen zu wollen?
Mhm. Herr Lang, Herr Weigand hat das beschrieben, wie der Überfall Russlands auf die Ukraine sein Weltbild erschüttert hat, zerstört hat. Wie hat das auf Sie gewirkt? Sie sagen, das ist eigentlich jedermanns Entscheidung, aber empfinden Sie das auch so, dass sich die Sicherheitslage in Deutschland, in Europa dadurch doch grundlegend verändert hat?
Also ganz persönlich erinnere ich mich noch sehr gut an den Tag bzw. den Abend, an dem das passiert ist. Es gab in den darauffolgenden Tagen eine Demonstration in München und ich hatte noch überlegt, mit Genossinnen und Genossen mit einem Aufrüstung und neue Waffen werden keinen Frieden schaffen, Banner dorthin zu gehen. Wir haben es am Ende nicht gemacht. Ich glaube, dass wir als Jusos auch in den letzten Jahren uns nochmal sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt haben. Und ich glaube, dass wir auch in Teilen unsere Einschätzung zur Sicherheitslage vielleicht verändert haben. Also gerade die SPD hat es ja auch nochmal korrigiert, was das Verhältnis zu Russland angeht. Ich glaube, das ist richtig und wichtig. Ich glaube aber, dass daraus keine Automatismen folgen dürfen und ich glaube, dass es aktuell an gesellschaftlichen Stimmen so ein bisschen und vor allem auch an politischen Stimmungen fehlt, die da auch das Maß einfordern. Also meine Wahrnehmung ist, dass wir sehr stark in eine Militarisierung der Gesellschaft reinlaufen, immer mit dem Argument, die Sicherheitslage hat sich verändert. Und ich würde sagen, zweifelsfrei hat sie das, aber was man davon ableitet, darüber würde ich mir mehr differenzierte und auch mehr kritische Debatte, ehrlich gesagt, wünschen.
Sie sagen, keine Automatismen, keine Militarisierung, aber was würden Sie denn daraus folgern für sich? Was müssen wir tun? Also, wir haben ja die aktuelle Diskussion Wehrdienst oder vielleicht auch Wehrpflicht. Das sagt auch Ihr Parteigenosse Boris Pistorius, viele andere auch in der SPD.
Also der SPD-Bundesparteitag sagt ganz klar, wir setzen auf Freiwilligkeit und bevor alle Maßnahmen der Freiwilligkeit ausgeschöpft sind, passiert quasi gar nichts in Richtung Zwang oder Pflicht. Insofern fühle ich mich da auch nicht in der Opposition in der Partei, sondern habe da die breite Unterstützung des SPD-Bundesparteitags hinter mir. Zur Frage, was man tun oder lassen muss, ich glaube, dass man über den Begriff Sicherheit diskutieren muss. Und wenn man sich gerade anschaut, was auch an hybrider Kriegsführung passiert, was auch gerade in den sozialen Medien an Desinformation unterwegs ist, haben wir ganz, ganz viele Baustellen. Wir als User reden gerne von einem ganzheitlichen Sicherheitsbegriff. Und ich glaube, man kann daraus unglaublich viel ableiten, was passieren muss an Medienbildung, an Regulierung von Plattformen etc., um jetzt nur bei diesem Informationsbeispiel zu bleiben. Und die politische Antwort, ehrlicherweise auch von der SPD, ist aber vor allem, wir haben dieses neue Sondervermögen, wir haben die Verteidigungsausgaben jetzt von der Schuldenbremse ausgenommen und wir antworten vor allem quasi mit konventionellen Antworten, also sprich Waffen. Und jetzt geht es in der zweiten Linie darum, das Personal, das die bedient, zusammenzukratzen. Und da, glaube ich, muss man den Blick schon weiten. Wir sagen nicht, man muss nichts tun, aber ich glaube, man muss vor allem ganz viele Dinge tun, die im Moment halt noch nicht passieren.
Herr Weigand, Sie nicken, aber würden Sie das auch sagen, wir können im Prinzip so ein bisschen so weitermachen, vielleicht an ein paar kleinen Stellen drehen?
Schauen Sie, ich war gestern in einem Gespräch mit einem russischen Regisseur. Ich würde gerne diese Anekdote erzählen. Er hat diesen Film gedreht, Mr. Nobody Against Putin. Ich weiß nicht, ob er Ihnen was sagt. Er war aber ein Pädagoge in einer Schule in Russland und hat all den Unterricht aufgenommen mit einer Videokamera, ein ganzes Jahr lang. Dieser Film ist sozusagen entstanden und ich habe mich mit ihm getroffen und er hat angefangen zu erzählen, wie es denn ist bei Ihnen mit der Militarisierung. Schüler werden, jungen Männern sozusagen, wird beigebracht, wie man Schützengräben gräbt. Frauen werden vorbereitet, also junge Frauen, um im Fronteinsatz, nahe der Front im Zweifelsfall, die Verletzten zu versorgen. Und gleichzeitig ist auch vor einigen Tagen die Meldung erschienen, ja, Russland erlaubt jetzt seinen Reservisten im Ausland zu kämpfen. 2 Millionen Reservisten und plus noch 46 Millionen potenziell wehrtauglicher Menschen. Ich beobachte diese Debatte sehr interessiert, was diese Wehrpflicht angeht. Freiwilligkeit oder Nichtfreiwilligkeit. In erster Linie ist aus meiner Perspektive Freiwilligkeit immer besser als Verpflichtung. Meine Problematik ist halt, die ich von außen sehe, dass wir im Endeffekt den anderen so sehr aus den Augen haben, dass wir nicht wissen, dass wir im Zweifelsfall ja auch eine vorbereitete Reservistenarmee oder Leute mit Erfahrung oder Verständnis und eine Art von Resilienz haben müssen, um dem im Zweifelsfall etwas entgegenzusetzen. Weil wenn jetzt die gesamte Jugend, die neue junge Generation in Russland auf den Hass gegenüber dem Westen getrimmt wird, militarisiert wird, was können wir dann an Resilienz im Endeffekt entgegensetzen?
Herr Lang, was können wir dem entgegensetzen?
Ich glaube, gerade die Frage, wie man beispielsweise mit Medien umgeht, spielt da eine Rolle. Das ist ja wirklich nur ein Teil. Natürlich geht es um die Frage, wie verhält man sich in Katastrophen, in Krisenfällen, auch im Zweifel bei Angriffen, gerade die Zivilgesellschaft. Was ist auch die Infrastruktur, um Menschen zu schützen? Also da gibt es ganz viele Dinge, wo ich glaube, da kann man ganz viel tun. Also zweifelsfrei kann man anerkennen, dass andere Länder das tun. Und dann ist aber die Frage, was ist unsere Antwort drauf? Und die Sorge, die ich ein bisschen habe, ist, dass man selber in eine Richtung sich bewegt, wo sich es am Ende doch hochschaukelt. Also ich bin weit weg davon zu sagen, wir vernichten alle Waffen, die in Deutschland, weil so, dann machen das andere auch. Es mir ist schon klar, dass wir da eine andere Situation haben, gerade mit Russland unter Putin. Aber ich glaube, trotzdem ist die Frage, wie gehen wir auch mit dieser Stimmung in Russland langfristig um? Welche Rolle spielen dort zum Beispiel oppositionelle Kräfte? Welche Rolle spielen dort Demonstrationen? Was ist auch da unsere internationale Verantwortung mit kritischen Menschen dort, mit auch gewerkschaftlichen Bewegungen dort? Und das sind alles Fragen, die man mitdiskutieren muss. Ich würde ja gar nicht sagen, Sie hatten es vorhin so ein bisschen impliziert, wir machen einfach weiter wie bisher, das ist gar nicht mein Punkt. Ich glaube nur, dass wir an vielen Stellen einfach übers Ziel hinausschießen und einen sehr engen Blick darauf haben, was Resilienz bedeutet und was Verteidigungsfähigkeit bedeutet.
Konkret heißt es aber auch, die Bundeswehr soll schlagkräftiger werden, gerade auch was die Zahl der Soldaten anbetrifft. Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, hat eine Zahl genannt, also 280.000 Soldaten, derzeit sind es 180.000, 200.000 Reservisten, derzeit sind es 100.000. Und das erreichen wir nicht, wenn wir das Modell, das wir derzeit haben, nämlich keinen Wehrdienst, auch keinen Freiwilligen, sondern im Prinzip eine Berufsarmee, wo sich jeder melden kann. Wie nehmen Sie diese Diskussion wahr? Freiwilliger Wehrdienst, Wehrpflicht, Losverfahren kommt jetzt auch nochmal in die Diskussion. Herr Weigand, staunen Sie darüber, wie wir darüber diskutieren?
Ich finde es eigentlich absurd, über das Gespräch zum Losverfahren eigentlich zu diskutieren, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass aus politischer Richtung da in die Richtung eine Art von Nebelkerze aufgestellt wird. In der Hinsicht, als dass wir sagen, wir losen den Topf aus und das ist eine Gerechtigkeitsfrage. Ich habe das Gefühl, dass aufgrund der Bundeswehr und den infrastrukturellen Maßnahmen, dass wir eigentlich damit vertuschen, dass wir einen gesamten Jahrgang gar nicht wirklich ausbilden können, weil die Logistik fehlt. Und dadurch, dass wir das Losverfahren durchziehen, da in gewisser Weise eine bestimmte Anzahl von Menschen auslosen und die dann ausbilden. Das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, ich finde die Situation, auch wenn mein Gegenpart gerade auch sehr viele Aspekte genannt hat, die richtig sind, soziale Medien, wie gehen wir mit Medienkompetenz um, etc. pp. Was die hybride Kriegsführung angeht, ist ja Russland exzessiv voraus. Das heißt, es gibt ja komplette Manipulationsversuche und also der Perspektive auf die deutsche Armee, auf die NATO, auf den Westen, das lässt uns eher auch weniger wehrhaft erscheinen. Und das Problem bei der ganzen Sache, um nochmal zur Wehrpflicht zurückzukommen, ich bin ein Mensch, der sagt, wir brauchen eine Wehrpflicht, wenn es Ultima Ratio ist, sozusagen im Zweifelsfall, wenn wir nicht genug junge Menschen dazu überzeugt bekommen, sich anzuschließen, dann brauchen wir eine Wehrpflicht ab 18 oder vielleicht sogar andere Modelle, über die wir drüber nachdenken und drüber reden. Vielleicht mal, warum machen wir keine Wehrpflicht nach der Ausbildung? Das heißt, wir nehmen beispielsweise Ingenieursstudenten, die zum Beispiel BAföG-Kredit aufgenommen haben und ihnen Versprechen machen, wenn du jetzt zur Wehrpflicht gehst, als Beispiel, dann lösen wir deinen Kredit auf und dann bist du kreditfrei und bist aber in der Wehrpflicht, musst du sozusagen nur die Aspekte machen, die mit dem Ingenieurswesen zu tun haben. Also eine ganz spezialisierte Form. Also wir müssen nicht die Wehrpflicht des 20. Jahrhunderts wiederholen. Ich glaube, wir müssen eine neue Wehrpflicht einbringen, die vielleicht unseren Lebensrealitäten entspricht.
Was genau würde denn das bedeuten? Also das sind ja jetzt zum Beispiel Anreize, die dann gegeben werden. Würden die zum Beispiel mit dieser Idee von Verantwortung oder eben auch von Solidarität oder wir müssen unseren Beitrag leisten, dann nur bedingt etwas zu tun haben? Also wo es dann eigentlich darum geht, die Frage, wofür kämpfen wir eigentlich, warum und was ist sozusagen das übergeordnete Ziel, mit dem wir jungen Menschen, und ich weiß eigentlich auch gar nicht genau, warum wir das immer nur in Bezug auf junge Menschen diskutieren, also warum wir alle offenbar nicht bereit genug sind, diese Idee eines Landes, für das wir in den Krieg ziehen wollen würden oder eben in irgendeine Form von Kampf eintreten, warum wir uns damit so schwer tun. Und die Diskussion, die scheint mir im Moment extrem leise abzulaufen. Also da wäre ich sehr dafür, sich auch tatsächlich von der politischen Ebene sehr viel stärker an die Menschen direkt zu wenden und nicht zu glauben, wir können eben über Anreizschaffungen oder über bestimmte vermeintlich objektive Zahlengebilde etwas ermöglichen, was dann sowas wie eine objektive Sachlage schafft. Weil die gibt es ja faktisch nicht.
Der Punkt ist aus meiner Perspektive, dass man wahrscheinlich eine Sache machen muss, also beziehungsweise vorgehen muss, dass man Anreize und Überzeugung auch schaffen muss. Also aus meiner Perspektive, was man an dem Land hat, und darüber redet man auch zu wenig. Beispielsweise reflektiere ich immer den Gedankengang zwischen der Entscheidung meiner Eltern, die sie hatten, damals gehen wir nach Russland oder nach Deutschland, Anfang der 90er. Mhm. Und ich sitze manchmal und blicke auf das Land und denke mir, wenn ich jetzt dort leben würde, ich würde nicht zur Opposition wahrscheinlich gehören, bin ich ehrlich. Ich würde nicht die Fähigkeit haben, frei zu denken und hier so mit ihnen zu reden in dieser Situation. Und für mich ist sozusagen diese Überzeugung, dass diese Alternative Russland war und ist, sehr viel wert, das zu schützen. Und das möchte ich nochmal kontextualisieren in der Hinsicht. Hm.
Herr Lang, ja. Ist uns das zu wenig bewusst, was wir hier haben und was verteidigungswert ist?
Ich würde gleich darauf eingehen, ich würde noch mal ein paar Sachen auf der Debatte aufgreifen wollen. Ich glaube, zu dem Losverfahren wurde auch schon ganz viel gesagt, dass es mega problematisch ist. Wir haben da als Jesus Bayern so einen Post gemacht auf Instagram mit einer Referenz auch zu Tribute von Panem. Wer das kennt, das war einer unserer erfolgreichsten Posts. Ich glaube, das zeigt auch, dass da viel da ist. Ich will noch
Also Losverfahren, nur um das zu klären, heißt, dass per Los entschieden wird, wer wird eingezogen.
Genau, also es hat aus meiner Frage, ist es inhaltlich nicht begründbar. Ich glaube, dass es verfassungsrechtlich keinen Bestand hat. Wir als Jesus haben uns da klar dagegen positioniert. Das macht ja auch den Zwang nicht besser, auch auf einer theoretischen Ebene, wenn er halt nur für manche Menschen gilt. So, das ist halt trotzdem noch Zwang. Ich glaube, gerade auch zum Thema Zwang, du hattest es ja auch aufgemacht mit dem Thema BAföG, kann ich darüber zum Beispiel meine Studienkredite zurückzahlen? Da haben wir jetzt auch eine strukturell andere Antwort, dass halt generell die Frage, ob man BAföG zurückzahlen muss oder ob es ein Vollzuschuss ist. Die eigentliche Frage ist, ich würde gerne aufpassen, dass wir nicht dazu kommen, Menschen, die in einer ökonomisch schlechteren Situation sind, also die einfach nicht selber Cash haben, dass die dann quasi zur Bundeswehr gehen, um sich darüber ihren Lebensunterhalt überhaupt zu ermöglichen. So, da darf es auch keinen ökonomischen Zwang geben. Und ich glaube, diese Frage, wofür kämpfen wir, ist eigentlich die relevante. Also ich glaube, man kann über Anreize arbeiten, man kann über Bezahlung sprechen, wir müssen über Ausrüstung sprechen, wenn man sich diese Anekdoten anhört, dass sich deutsche SoldatInnen für den Auslandseinsatz die lange Unterhose selber kaufen müssen. Natürlich geht zu so einem Arbeitgeber niemand hin. Und dann hatten ja auch Sie, Frau Schmidt, diese Frage aufgeworfen, wer hat eigentlich welchen Anreiz, wofür zu kämpfen? Und ich glaube, dass an der Stelle deutlich wird, dass wir in Deutschland eine enorme Ungerechtigkeit haben. Und das spüren die Menschen. Wir haben zwei Familien, die in diesem Land mehr Vermögen haben als die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Und das sind ja dann doch 40 Millionen Menschen auf der anderen Seite. Und ich glaube, viele Menschen spüren, es geht ungerecht zu, sie sind unzufrieden. Das ist aus meiner Sicht auch Grundlage für den Erfolg der AfD.
Und deswegen wollen sie für dieses Land nicht kämpfen.
Und deshalb sagen sie, es geht nicht nur darum, dass ich jetzt für mein Land kämpfe, sondern ich will dann auch sehen, dass beispielsweise Politik, da kann ich auch ganz viel Frustration verstehen, endlich was tut für Gerechtigkeit in diesem Land. Und das wurde ja auch schon rauf und runter gebetet, dass die Züge wieder pünktlich fahren, dass die Bagger rollen. Also die Frage, welches Land verteidige ich und welche Rolle habe ich in dieser Verteidigung, hängt ja elementar damit zusammen, ob ich das Gefühl habe, sonst werden meine Interessen gesehen. Und ich glaube, ganz viele Menschen haben auch ehrlicherweise zu Recht das Gefühl, ihre Interessen werden nicht gesehen. Und für die ist es natürlich schwer zu sagen, jo, jetzt hier ist ein Gewehr und bitte verteidige uns. Da liegt der Hund begraben in dieser Frage.
Frau Schmidt, überzeugt Sie das, Verantwortung übernehmen nur dann, wenn erstmal der Staat, die Bundesregierung, wie man immer es auch bezeichnen mag, etwas für mich tut?
Ja, ich hätte es gerne noch angeknüpft an das, was Herr Lang sagt, weil grundsätzlich würde ich dem komplett zustimmen. Sozusagen in Ihrer Frage schwingt so ein bisschen Kritik an dieser Nützlichkeit oder diese Ökonomisierbarkeit dieses Gedanken mit. Und es ist natürlich schon so, dass die Frage besteht, wer ist denn an der Stelle eigentlich mein Gegenüber? Also was darf ich von einem Staat erwarten, wie es eben umgekehrt ja offensichtlich auch Usus ist, dass der Staat etwas von seinen BürgerInnen erwarten darf. Und insofern ist dieses Geben und Nehmen Prinzip ja etwas, was jetzt per se erstmal nicht egoistisch oder verwerflich sein muss. Ich glaube aber, dass dazu noch etwas anderes kommt, was gar nicht so sehr eben in dieser Praxis des ich tue nur was für jemanden, der auch was für mich tut, sondern dass dazu so eine unglaubliche, vielleicht auch Unerfahrenheit oder Ungeübtheit darin liegt, wie wir, und da glaube ich schon, dass es auch ein deutsches Phänomen ist, mit unserer Vorstellung von dem, was wir da eigentlich so sind als Land, als Nation, als Volk. Also ich habe im letzten Jahr eine große Veranstaltung hier in einer Schule in der Nähe von Hamburg gemacht mit Neunklässlern, wo viele insbesondere junge männliche Jugendliche, diese Frage gestellt haben, dass sie gesagt haben, naja, wir haben ja nicht mal eine Flagge, die wir hissen können, weil wir das Gefühl haben, das ist sofort irgendwie landet in der falschen politischen Schublade. Und Was sind wir denn eigentlich, wenn wir uns hier jetzt plötzlich auch als eine Zugehörigkeit oder eine Solidaritätsbewegung empfinden sollen, für die wir sogar dann irgendwann auch noch sterben können sollen? Also diese Frage, wie bekommen wir es eigentlich hin, auch auf einer anderen Ebene nicht nur sozusagen ökonomische Anreize zu stiften, sondern auch eine Einladung an Menschen auszusprechen, sich wieder neu und anders mit dem zu beschäftigen, wofür sie dann vielleicht auch kämpfen wollen würden.
Herr Weigand, Sie haben das in Ihrem Buch auch so beschrieben, dass Sie eigentlich die Diskussion um Wehrdienst, Wehrpflicht etwas unterkomplex finden und die Frage ist, wofür wollen wir kämpfen? Was sind eigentlich die Werte, die wir wichtig finden, die wir verteidigen wollen? Jetzt klingt das hier in der Diskussion so, naja, tatsächlich, wir wissen gar nicht so genau oder viele sind sich nicht so ganz sicher, lohnt sich das überhaupt, für irgendetwas zu kämpfen? Wie sehen Sie das?
Also da würde ich erstmal meine eigene Position vertreten und dann auch eine Geschichte über einen Soldaten, den ich mal kennengelernt habe, auch mal erzählen im Kontext. Also die erste Position ist sozusagen, wenn ich mir, ich habe in meinem Buch ja auch erwähnt, im Kontext auch von der Frage der Wehrhaftigkeit, dass unsere Gesellschaft aus meiner Perspektive jetzt schon in diesem Moment, in dem wir gerade miteinander diskutieren, eine unheimliche Wehrhaftigkeit bietet und einen unheimlichen Glauben daran, dass wir uns eigentlich schon in diesem Moment schon irgendwie verteidigen, weil wir miteinander reden und diskutieren und sprechen. Das ist die erste Ebene. Das ist sozusagen die Wehrhaftigkeit im Inneren, die ich beschreibe, im Gegensatz zum Äußeren, dem Russland, das uns bedroht, das vielleicht massenweise Waffen hat als Beispiel. Und diese Waffen, die richtet es gegen seine eigenen Bürger, die vielleicht einen Zettel in der Hand haben und drauf steht Frieden. Und das finde ich sozusagen ist der erste Punkt, den wir uns realisieren können, dass wir in einem anderen System leben, das wirklich es wert ist zu verteidigen, weil das andere so viel schlimmer ist. Das ist der erste Punkt. Dann würde ich gerne nochmal über Solidarität sprechen. Ich habe vor einiger Zeit, also als ich die Ausbildung begleitet habe als Dolmetscher am Leopard Panzer 1, also es war in Deutschland mit der deutschen Bundeswehr, habe ich einen Soldaten kennengelernt. Der lebte unter Okkupation in der Ukraine. Hat dann die ganzen Kriegsverbrechen gesehen und auch in seinem Dorf. Und hat sich dann nach der Befreiung freiwillig gemeldet. Und ich habe ihn gefragt, warum hast du das getan? Also wieso? Und dann meinte er zu mir, ja, ich möchte nicht, dass jemand anders für mich kämpft. Ich möchte sozusagen eine Art von gelebter Solidarität leben. Und ich finde, das sind wirklich Aspekte, die wir wirklich nochmal beachten sollen. Also was bedeutet Pressefreiheit? Was bedeutet das bei uns auf den Straßen, auch obwohl vielleicht irgendjemand nicht meiner Meinung ist, vielleicht auch wirklich kompletter Pazifist ist, ist es für mich schon eine Form von Wehrhaftigkeit, wenn wir alle sozusagen schon jetzt über unsere Werte reden. Und damit beginnt es ja. Damit beginnt ja im Endeffekt auch das Selbstverständnis des Landes, in dem wir leben oder vielleicht sogar in der Europäischen Union, was wir zu verteidigen haben.
Aber wenn ich da ganz kurz reingehen darf, die ganze Debatte kreist ja im Prinzip auf eine Frage, was ist das, was uns im Inneren zusammenhält und was ist so ein nach innen gerichtetes gemeinsames Ziel, worauf wir hinarbeiten. Und was man aber in dem Kontext ja mitdiskutieren muss, ist, gegen was grenzen wir das denn ab? Und es mag jetzt wie abgedroschene, veraltete linke Theorie klingen, aber am Ende des Tages sind ja die Menschen, gegen die ich kämpfe, jetzt in Russland und der Ukraine ganz konkret, ja Leute, die genauso von Unterdrückung im Zweifel betroffen sind wie ich. Also ich kämpfe ja auch nicht gegen den Ausgang der Unterdrückung oder gegen den Ursprung der Unterdrückung.
Wir reden erstmal über Verteidigung dieses Landes im Notfall.
Ganz pragmatisch schieße ich auf Leute, die auch aus ökonomischen Zwängen zum Wehrdienst gegangen sind oder die zwangseingezogen wurden. In Russland gibt es ja auch viele Berichte über Straftäter, die dann an die Front geschickt werden. Die Frage ist ja in dem konkreten Moment, was ist jetzt quasi mein innerer Zusammenhalt gegenüber dieser konkreten Person, weil eine kriegerische Auseinandersetzung, auch wenn sie von Staaten formal geführt wird, sind ja am Ende Menschen, die halt aufeinander schießen im Zweifel und das ist ja eine ganz konkrete Gemeinsamkeit, die beide haben, dass sie das vielleicht eigentlich beide gar nicht wollen. Jetzt kann man natürlich sagen, wieso passiert es dann in den Staaten? Und da muss man drüber sprechen, wie funktioniert dort Demokratie oder eben auch nicht. Mhm. Und dann kann man sagen, das alleine
das
ist für uns so viel wert.
Das klingt jetzt etwas theoretisch. Viele Menschen in der Ukraine haben keine Zeit, sich diese Gedanken zu machen, weil sie einfach angegriffen werden.
Ich würde da gleich auch gerne reingrätschen, wenn es möglich ist. Entschuldigen
gerne.
Sie bitte.
Also,
Ich war im September in Dnipro und habe dort wieder einen Soldaten getroffen. Und ich erzähle jetzt sehr viel über Anekdoten, das tut mir sehr leid. Und er hat mir Drohnenaufnahmen gezeigt von seiner Arbeit sozusagen. Und auf diesen Drohnenaufnahmen war ein russischer Soldat zu sehen, der auf die Front zugeht. Und ich habe ihn gefragt, ja, was fühlst du eigentlich dabei, wenn du diesen Typen siehst? Und er meinte, ich beobachte ihn, ich sehe ihn Und ich stelle mir vor, er hat wahrscheinlich eine Familie. Er ist wahrscheinlich nicht ganz freiwillig hier. Wahrscheinlich braucht er Geld. Wahrscheinlich muss er das gerade tun. Wahrscheinlich wurde ihm gesagt, dass er nicht so nah an unserer Frontlinie ist, sondern noch irgendwie 100 Kilometer laufen muss oder einfach nur eine Position besetzt, wo einfach auch kein Gegner ist. Und dann schaue ich mir, das hat sozusagen der Soldat gesagt, meine Kameraden an. Und dann schaue ich ihn wieder an. Und dann denke ich mir, dann gräbt er sich gleich in der Position ein. Dann kommt ein anderer dazu. Dann werden meine Leute ja am Ende auch umgebracht. Also das ist das, was du sagst, ist relevant und theoretisch wichtig, aber praktisch entsteht dann im Endeffekt hast du am Ende die Situation, in der du dich entscheiden musst zwischen ihnen oder dir.
Also natürlich ist es eine theoretische Perspektive, wie man auf Kriege blickt, zu sagen, es gibt irgendwie unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Positionen, die da aufeinandertreffen. Aber wir kamen ja dahin, weil wir danach gesucht haben, was ist das, was uns vielleicht identitätsstiftend verteidigungswert erscheint. Und dann stelle ich eben die weitere Frage, verteidigungswert gegenüber wem? Und dann komme ich zum Ergebnis, auch da sehe ich mich halt in der Position überhaupt nicht. Im Zweifel, selbst wenn es eine Verteidigung ist, ja trotzdem auf andere Menschen zu schießen, die ja ebenfalls diese Frage vielleicht nicht gestellt bekommen haben, sondern genauso verpflichtet sind. So.
Ja, ich glaube, dass wir im Moment eben so ein bisschen das Problem haben und ich finde die Anekdoten, die Sie erzählen, Herr Weigand, finde ich, müssen sich in keiner Weise dafür entschuldigen, sondern das ist ja genau das, was wir eigentlich gerade brauchen, dass wir dieses Gefühl bekommen, es entsteht auch vielleicht über die Geschichten oder über die Begegnung, über die Erzählungen, entsteht auch eine Nähe, die wir einfach faktisch ja nicht haben. Wir sind ja in einer ganz anderen Situation, in der wir hier jetzt in Deutschland diese Fragen durchaus auch noch theoretisch diskutieren können, unter den Bedingungen, die wir geschaffen oder die wir vielleicht verteidigen werden müssen. Aber die Frage, was ist denn darin tatsächlich eine reale Bedrohung, die auf irgendeine Art und Weise beantwortet werden muss, die ist ja eben im Moment noch permanent im Gespräch. Das finde ich eben im Moment auch tatsächlich fast das Schwierigste. Also Herr Lang, Sie haben den Begriff der Sicherheit genannt und umgekehrt auf der anderen Seite ist eben die Frage, was wird da wann, durch wen und auf welche Weise wirklich real bedroht? Selbst wenn so ein Angriff dann stattfinden würde, würde es ja wahrscheinlich nicht direkt ein Angriff gegen Deutschland sein, sondern etwas, was uns aufruft, möglicherweise in einem Bündnisfall zu Hilfe zu kommen. Und diese Fragestellungen sind ja dann doch ganz andere als die, die sich jetzt eben ein ganz konkret betroffener Familienvater in der Ukraine stellen muss. Und ich glaube, diese Frage, wie vermitteln wir das eine mit dem anderen so, dass wir im besten Falle gar nicht in diese Situation kommen, das ist doch jetzt eigentlich auch das, wo sich Theorie und Praxis ein Stück weit einfach auch immer weiter die Hand reichen muss.
Und die Praxis, Herr Lang, wenn ich das an Sie weitergeben darf, ist ja auch Deutschland, ist in der NATO, hat auch Verpflichtungen eingegangen, zum Beispiel die Ostgrenze, also die Sicherheit in den baltischen Staaten zu garantieren, wird dort an Einsätzen beteiligt sein. Das heißt, das ist dann gar nicht mehr so theoretisch, sondern auch die Situation, dass da Konflikte entstehen können, wird realer. Das heißt, wir müssen uns sehr konkret damit beschäftigen, welche Risiken, welche Verantwortung sind wir da bereit einzugehen.
Das passiert ja, das findet ja ganz konkret statt. Also gerade die NATO-Ostflanke wird ja auch durch Deutschland mit verstärkt, auch teilweise in Verantwortung sozusagen gegenüber anderen Nationen. Aber das ist wieder eine komplett andere Debatte. Da sind wir nämlich genau bei der Frage, was ist unsere Rolle als Deutschland innerhalb von der internationalen Gemeinschaft? Was sind vielleicht Spezialisierungen von verschiedenen Militären oder verschiedenen Streitkräften, wie die aufgestellt sind? Welche Rolle haben wir da? Das ist aber dann eine ganz andere Debatte als die Frage, ob ich jetzt persönlich da Teil davon bin oder nicht, in dem konkreten Fall Wehrpflicht. Und Frau Schmidt, Sie hatten gerade gesagt, diese beiden Fragen stehen so ein bisschen nebeneinander. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt genau das Problem, dass wir über Krieg und Frieden sehr stark über dieser Ebene von Zahlen sprechen, dass wir sagen, es gibt hier den und den Bedarf und es eine sehr technische Debatte ist. Und genau das, was aber dann dahinter steht, ich finde die Anekdoten auch sehr, sehr wertvoll, dass genau das aus dem Blick gerät. Und deshalb würde ich halt sagen, wir müssen das zusammenführen, statt das voneinander unabhängig zu diskutieren. So.
Aber jetzt der Bundeswehrverband sagt, also wir haben, um jetzt nochmal konkret hier auf das, was geschehen soll, nämlich Wehrdienst, möglicherweise Wehrpflicht einführen, um die angepeilte Stärke zu erreichen. Der sagt also, wir haben viel versucht mit Werbung, mit Freiwilligkeit und wir kommen da nicht voran. Und wir werden da auch wahrscheinlich in Zukunft nicht das erreichen, was wir erreichen wollen, nämlich eine Stärke, die uns dann auch in die Lage versetzt, zum Beispiel Einsätze in Litauen, in Lettland, in Estland im Rahmen von NATO-Aktionen zu führen, die zu realisieren. Was sagt das über unser Verständnis von Sicherheit? Also Freiwilligkeit wird vielleicht dann doch nicht reichen, brauchen wir doch die Wehrpflicht?
Also der Punkt aus meiner Perspektive ist, dass die Bundeswehr in letzter Zeit, ich fand die Werbung ein bisschen manchmal unsäglich, Gamification, also verspielt und absurd. Ich glaube, die Bundeswehr muss aus meiner Perspektive viel mehr darauf setzen, dass erstens Krieg keinen Spaß macht und man hat in der letzten Zeit, jetzt Entschuldigung für die profane Formulierung, man hat in der letzten Zeit sehr, sehr viel darauf gesetzt, dass man irgendwelche Schlagworte, die auch Bezug haben, zu Videospielen gesetzt hat. Ich glaube, eine Ehrlichkeit wäre wichtiger, mit den jungen Menschen oder Menschen, die sich für die Bundeswehr auch interessieren, zu kommunizieren. Wenn wir Geschichten erzählen, die sich auch darauf beziehen, dass das, was du tust, also wirklich niemanden reinlocken, sondern erzählst, das und das haben wir getan, das und das haben die Soldaten erlebt, also das, was ich sozusagen an Anekdoten gerade erzähle, dass wir eine Art und Weise von Erzählung schaffen, die nicht heroisierend ist, würde, glaube ich, für viele Menschen eher einen Zugang bieten, um dort beizutreten in erster Linie. Aber auf der anderen Seite, wenn Freiwilligkeit nicht reicht, muss eine Wehrpflicht her, um diese Zahlen zu haben. Denn selbst wenn Deutschland an sich nicht angegriffen wird, selbst wenn das Baltikum vielleicht irgendwie unter Okkupation stehen sollte, würde das alles durch einen russischen Angriff. So würde das alles ja auch auf die Freiheits- und Sicherheitslage in Deutschland Auswirkungen haben. Wir sehen ja jetzt schon, dass verschiedene Parteien von sehr links bis sehr rechts mit Russland kuscheln. Wie sieht es dann aus, wenn sozusagen verschiedene Teile der NATO und der NATO-Ostflanke oder Osteuropas unter russischer Herrschaft fallen? Was bedeutet das eigentlich auch dann im Endeffekt für das Vertrauen der anderen osteuropäischen Partner gegenüber Deutschland? Also das muss ja auch aufgebaut werden durch eine Wehrpflicht. Polen hat sie ja. Das wäre ja unsolidarisch gegenüber Polen als Beispiel.
Sie hören den Wortwechsel, die Diskussion um die Wehrpflicht, Wehrdienst. Das ist unser Thema und die Frage, welche Verantwortung sind wir bereit zu übernehmen für unser Land, vielleicht auch für Europa. Darüber diskutieren der Journalist und Buchautor Arthur Weigand, den Sie zuletzt gehört haben, Benedikt Lang, Landesvorsitzender der Jusos in Bayern und Ina Schmidt, Kulturwissenschaftlerin und Philosophin. Der Streit, die Diskussion über den Wehrdienst, das ist ja auch ein Streit zwischen den Generationen, das klang ja auch schon mal an, ein Streit zwischen Jungen und Alten, zwischen denen, die entscheiden, sprich in der Regel die Älteren, und denen, die diese Entscheidung nach eigenem Empfinden ausbaden müssen, nämlich die Jüngeren. Das meint zumindest auch Quentin Gärtner. Er ist Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und der hat vor kurzem im Südwestrundfunk Folgendes gesagt.
Lieber Herr Merz, wir sind's, diese seltsamen Wesen. Junge Menschen, Sie brauchen uns. Wir sollen das Land verteidigen, die Rente finanzieren und in der Wirtschaft performen. Keine Sorge, wir regeln das schon. Nur machen wir das nicht einfach so. Jedenfalls nicht, ohne dass uns mal irgendwer fragt, was wir eigentlich brauchen. Wir hätten da nämlich eine Idee. Wie wäre es mit großflächigen Investitionen in Bildung, um uns auf all diese Aufgaben vorzubereiten? Denn mit wem wollen Sie denn sonst das Land verteidigen? Wer soll denn sonst die Rente finanzieren? Und wer außer uns soll all die neuen Startups gründen, die unsere Wirtschaft so dringend braucht? Genau, wir sind das. Wir sind nämlich eine Generation, die mehr leisten wird, als sie von der Gesellschaft zurückbekommen wird. Eine Gebergeneration. Alles, was wir brauchen, ist ein vernünftiger Start ins Leben. Dann lösen wir auch Ihre Probleme, lieber Herr Bundeskanzler.
Quentin Gärtner, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, hat das gesagt und er vertritt, wenn man das so sagen will, immerhin über 6 Millionen Schüler. Also eine vielleicht doch auch relevante Stimme der Jungen. Frau Schmidt, wenn Sie das hören, eine kritisch könnte man sagen, eine gewisse Lamoyanz klingt da auch an. Wir, die Jungen, sind eine Gebergeneration und wir erwarten auch etwas vom Staat. Dieses Spannungsfeld, die Jungen, die sagen, das wird über unsere Köpfe hinweg entschieden und wir haben gar keine Einflussmöglichkeiten und von uns wird nur erwartet, Pflichten zu übernehmen. Wie blicken Sie da drauf?
Ja, ich habe diesen O-Ton tatsächlich auch vorher schon einmal gehört und ich höre da ehrlich gesagt ein bisschen was anderes raus, nämlich die Möglichkeit, dass man den jungen Menschen das einfach anders zutrauen sollte, auch in der Kommunikation. Also diese Partizipation, die am Anfang eine Rolle spielt. Also fragen Sie uns doch bitte. Nehmen Sie uns mit in die Diskussion auf. Und was mir eben häufig auch in Diskussionen bisher über den Weg gelaufen ist, ist eben eher diese eher umgekehrte Position, also auch aus Menschen, die dann eher meiner Generation oder älter angehören, die eher in dieser vorwurfsvollen Haltung dessen, die jungen Menschen haben bis heute nicht viel auszustehen gehabt und sie müssen jetzt einfach auch mal lernen, was es bedeutet, sich für die Gesellschaft einzusetzen. Und das sind natürlich zwei sehr konträre Positionen, von denen ich glaube, dass sie ins Gespräch gehören und dass wir da eben mit im Moment, und ich habe auch drei Kinder, die zwischen 16 und 25 Jahre alt sind, mit denen die Diskussion hier durchaus auch persönlich läuft und wo ich sehe, da sind so viele Kräfte und Potenziale am Werk, von denen ich den Eindruck habe, dass sie immer sehr schnell und sehr adultistisch häufig auch unter den Tisch gewischt werden und man sich sozusagen diese Möglichkeit auch ein bisschen vergibt, tatsächlich so ins Gespräch zu kommen, dass man möglicherweise auch auf andere Antworten kommt. Und das ist, glaube ich, ein Versuch, wo noch einiges an Luft nach oben ist.
Benedikt Lang.
Also erstmal habe ich krasse Empathie für diesen O-Ton. Ich war früher bei der Stadtschülerinnenvertretung in München aktiv, da bin ich politisch groß geworden und dieses Gefühl von, man macht so viel politische Arbeit als junge Menschen und wird nicht gesehen, das ist super frustrierend, das ist ein Problem, wo wir ran müssen, da würde ich vollkommen zustimmen. Auch die aktuelle junge Generation, kann man jetzt drüber streiten, wen man da dazu zählt, hat Corona irgendwie miterlebt, hat einen enormen Zuwachs auch an psychischen Erkrankungen, da steckt ganz viel drin. Trotzdem sind wir als Jusos so ein bisschen kritisch, immer diese Generationenkonflikte aufzumachen. Im O-Ton war ja zum Beispiel auch das Thema Rente zu hören. Und ich glaube, der Rentenkonflikt verläuft nicht zwischen denen, die jung sind und denen, die alt sind. Weil wenn wir nämlich ein Rentensystem haben, wo wir das Rentenniveau garantieren, profitieren ja auch die davon, die jetzt jung sind. Sondern ich glaube,
sie zahlen erstmal.
Genau, sie zahlen erstmal, aber andere haben ja auch schon gezahlt. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir einen realistischen Blick darauf haben, wer in der Gesellschaft was einbringt und wer wovon profitiert. Und ich glaube, die Spaltungslinien verlaufen, das wird Sie jetzt vielleicht als Jungsozialist auch nicht überraschen, dass ich das sage, nicht zwangsläufig zwischen Jung und Alt, sondern vor allem zwischen Arm und Reich. Ich habe das vorher schon mal gesagt, was wir für eine enorme Ungerechtigkeit haben, was zum Beispiel Vermögen angeht, was auch Erben angeht. Und ganz viele Punkte hängen ja da dran. Also wenn ich halt über eine Erbschaftssteuer, die konkret auch den Ländern zugutekommt, drüber sprechen kann, in die Bildung zu investieren, dann haben junge Menschen das Gefühl, es passiert was. Und dann geht's ja nicht abstrakt von den Alten auf abstraktes Konto von den Jungen, sondern die Umverteilung muss entlang von der ökonomischen Achse stattfinden. Und das ist, glaube ich, wiederum auch die Grundlage dann über sowas wie Wehrpflicht oder Wehrdienst zu sprechen.
Ja, aber die Frage ist ja, dass die auch Frau Schmidt gestellt hat, da liegen Chancen drin, da ins Gespräch zu kommen. Wie kommt man denn ins Gespräch? Das war ja, es sind ja auch Äußerungen, die sind mir häufiger begegnet von Jungen, die sagen, jetzt sollen wir auch noch in der Bundeswehr dienen, wir sollen das ausbaden. Also wie kriegt man diese beiden Richtungen denn zusammen in eine konstruktive Bahn? Es ist ja vielleicht gar nicht ganz unberechtigt, dass sie sagen, das wird über unsere Köpfe hinweg entschieden. Herr Weigand, haben Sie da eine Idee?
Ich denke gerade sehr stark mal wieder nach, wie unfair das ja auch eigentlich gegenüber der Jugend ist. Also meine Generation hat ja keine Wehrpflicht leisten müssen. Dieses Spannungsverhältnis, das verstehe ich schon in der Hinsicht, das würde ich gerne wirklich betonen, weil...
sie ist in Deutschland erst 2011 ausgesetzt worden.
Genau. Ich wurde, glaube ich, 80, Abitur habe ich gemacht mit 2013. Also zwei Jahrgänge haben absolut keine Wehrpflicht gemacht. Und das finde ich in der Hinsicht sehr problematisch, weil wie sollen wir das der jungen Generation erklären? Da müssen wir auch, glaube ich, auch ansetzen, dass wir auch vielleicht aus meiner Perspektive Mechanismen finden, um meine Generation auch mal ranzubitten, etwas zu tun, wenn wir schon darüber reden, dass die junge Generation eingezogen werden muss.
Frau Schmidt, vielleicht darf ich die Frage an Sie auch nochmal zurückgeben. Wie sollte man das denn konkret angehen, hier in den Dialog zu kommen, sodass da auch ein Gefühl von gemeinsamer Verantwortung gestärkt wird?
Ja, ich glaube, wir haben noch sehr viele Möglichkeiten, Gesprächsformate zu entwickeln. Also ich denke das zum Beispiel tatsächlich an sowas ganz Simples wie die Rede an die deutsche Jugend von Charles de Gaulle in den 60er Jahren, die er in Ludwigsburg gehalten hat. Also wo man sich einfach auch tatsächlich mit bestimmten Einladung oder tatsächlich auch Reden, also auch sowas, etwas vielleicht mal etwas Pathetischeres wie eine Rede zur Lage der Nation oder die Kamingespräche, die Roosevelt im Radio gehalten hat. Also das müsste sich natürlich die Frage stellen, wie lässt sich das jetzt in anderen digitalen Kommunikationszeiten umsetzen? Aber wo wendet sich eigentlich tatsächlich Politik auf eine sehr menschliche und auch vielleicht ehrliche, also diesen Begriff der Ehrlichkeit, den Herr Weigand vorhin noch so ein bisschen leise mit ins Gespräch gebracht hat, den finde ich da an der Stelle eben auch sehr wichtig. Also wie aufrichtig ist die Kommunikation und auch die Aufforderung an eine Generation, die wir jetzt vielleicht irgendwie erstmal als die Junge beschreiben wollen, dass sie gebraucht wird, dass sie tatsächlich eben auch für das, was sie kann, mit einer bestimmten Leidenschaft, mit einer Begeisterung, mit einer Kraft, die sie vielleicht mitbringt, einfach gebraucht wird und nicht verpflichtet wird, weil es doch ihre Verantwortung ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man über den Wechsel auch des Tons und der Atmosphäre und der Art und Weise, Menschen wohlwollend und vertrauensvoll zu begegnen, da durchaus was verändern kann, was den Punkt der Freiwilligkeit angeht.
Herr Lang.
Ich glaube, es geht nicht nur darum, neue Anspracheformate zu entwickeln, sondern junge Menschen artikulieren ja recht deutlich, was sie wollen. Wenn man jetzt zum Beispiel Fridays for Future anschaut, wurde nicht über deren Anliegen zum Thema Klimaschutz gesprochen und darüber, dass sie gerne in ein paar Jahren noch eine Welt hätten, in der man leben kann, sondern es wurde darüber gesprochen, ob die jetzt am Freitag nicht lieber in die Schule gehen müssen. Wenn man sich beispielsweise die letzte Generation anschaut, wurde nicht über die inhaltlichen Anliegen gesprochen, sondern über zivilen Ungehorsam diskutiert. Insofern glaube ich, junge Menschen artikulieren recht deutlich, was sie wollen. Ich glaube, es geht weniger jetzt nur um Gesprächsformate. Es geht natürlich auch immer um Jugendbeteiligung, aber es geht halt vor allem am Ende knallhart um Interessen und es geht um die Frage, tue ich was für die jungen Leute? Und auch da, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, weil ich glaube, es ist der konkrete Weg nach vorne, wenn wir uns anschauen, was die Pandemie für eine Belastung war. Dann kann man jetzt natürlich sagen, die jungen Menschen waren irgendwie zu Hause und denen fehlt die soziale Interaktion und da wurde ganz viel geleistet in der Pandemie. Andere mussten diesen Beitrag aber halt nicht leisten, weil sie in einer anderen ökonomischen Situation sind, weil sie nicht mit 3 Kindern zusammen in einer kleinen Wohnung in der Stadt gewohnt haben, sondern irgendwo am Land. Und deshalb ist die Frage von Zumutbarkeit, und das ist mir wirklich wichtig, nicht nur eine Frage von jung und alt, sondern die Frage von Zumutbarkeit und Beitrag zur Gesellschaft. Ganz viele Menschen leisten jeden Tag einen Beitrag, der nicht gesehen wird, weil die Frage, wie wir Beitrag messen, total verschoben ist aus meiner Sicht.
Herr Weigand.
Also wir diskutieren gerade eigentlich über Dinge, die zusammengedacht gehören. Das eine ist die Ansprache, das andere ist die ökonomischen Grundverständnisse. Und ich würde noch gerne was reinwerfen, dass junge Menschen ja nicht, Fridays for Future ja nicht für alle jungen Menschen steht, in Anführungszeichen. Es gibt beispielsweise meinen Cousin, der damals 18 war, der hat sich nicht für die Fridays for Future Bewegung interessiert, der wollte als nächstes sein Audi haben als Beispiel, weil er sowas nicht hatte. Und das sind ja wiederum die ökonomischen Grundbedingungen. Aus meiner Perspektive ist A, die Ansprache zu sagen, in welchem Land ihr lebt und was für Werte oder was für Möglichkeiten es gibt, also wirklich einen Bezugspunkt herzustellen, vielleicht sogar auch eher zur Europäischen Union aus meiner Perspektive. Und auf der anderen Seite aber auch über die Aspekte zu reden, wie, was hat euch Corona abverlangt? Das heißt, das alles muss man ja nicht im Endeffekt getrennt denken, sondern man kann es ja alles zu einem zusammenführen, um dann in gewisser Weise eine gesellschaftliche Solidarität zu erzeugen. Weil im Endeffekt geht es ja auch darum, bei der Wehrpflicht, um einen Ausdruck von gesellschaftlicher Solidarität. Und bislang ist er noch nicht gegeben.
Frau Schmidt, die Haltung, ich erwarte etwas vom Staat, ist das vielleicht eine Haltung, die diese Gesellschaft insgesamt etwas prägt, dass man doch eine hohe Erwartungshaltung hat, was der Staat alles regeln soll und die Frage, was muss ich eigentlich dafür tun, gerne etwas zurückgedrängt wird. Ist das eine Haltung, die Ihnen auffällt?
Ja, also ich glaube, es ist auch eine Haltung, mit der ich groß geworden bin, also mit der ich erst so langsam auch irgendwie selbst in diese Überprüfung gehen musste, um rauszufinden, dass es nicht nur darum geht, etwas für den Staat oder meine Gemeinschaft oder für kommunalpolitische Belange zu tun, weil das nun mal meine Pflicht ist, sondern weil es auch durchaus Freude machen kann. Also es ist ja an anderen Stellen im Moment in einer Gesellschaft, in der wir so viel über soziale Zugehörigkeit, über Einsamkeit, über mentale Problematiken sprechen, durchaus auch ein Punkt, an dem man sich fragen kann, ist es nicht auch manchmal vielleicht sogar die Antwort auf das eine oder andere gesellschaftliche Problem, was wir haben, dass wir uns wieder als eine demokratische und auch im weitesten Sinne politische Gemeinschaft verstehen wollen, für die wir dann eben auch da sein wollen. Also das knüpft so ein bisschen wieder an die Frage vom Anfang an. Also welches wofür können wir an der Stelle vielleicht anders und neu stärken, damit wir eben nicht mehr so sehr auch in diesen Impulsen oder vielleicht auch Gewohnheiten der letzten Jahrzehnte feststecken, dass es so ein die da oben und wir hier unten geben muss, weil es stimmt ja faktisch nicht. Wir haben ja die Möglichkeiten, in politischen Gremien oder in bestimmten Bezügen mitzuarbeiten und uns zu engagieren.
Und zumal man sich das da auch ganz gemütlich einrichten kann, würde ich jetzt hier nochmal in die Runde werfen, nämlich für mich wird zu wenig getan, sollen die doch erstmal was machen für mich, dann überlege ich vielleicht mal, ob ich auch Verantwortung übernehme für mein Viertel, für meine Stadt, für das Land. Herr Lang?
Also ökonomisch gibt es eindeutigen oben und unten in dieser Gesellschaft und entlang dessen laufen Verteilungskonflikte. Ich glaube, die Frage von Erwartungen kann man gar nicht abstrakt diskutieren, sondern muss man konkret diskutieren. Also man muss sagen, welche Erwartung ist berechtigt und welche nicht. Meine Wahrnehmung ist, dass wir manche Erwartungen, wie zum Beispiel eine armutsfeste Grundsicherung, als überzogen darstellen und andere Erwartungen, zum Beispiel, dass der Staat bereit ist, Konzerne in bestimmten Krisen finanziell zu retten, total legitim ist. Insofern würde ich auch da sagen, es gibt natürlich berechtigte Erwartungen an den Staat. Jeder Mensch, der in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis ist, finanziert diesen Staat. Das ist in erster Linie auch die ökonomische Mitte oder die Mittelschicht über Sozialabgaben etc. Natürlich sind daran Erwartungen geknüpft. Und das bringt mich wieder zurück zum Ungerechtigkeitsgefühl. Das Gerechtigkeitsgefühl ist nicht da, also ist natürlich die berechtigte Haltung, da muss was passieren, weil an anderen Stellen geht es ja dann oft doch ganz schnell. Also zum Beispiel, wenn es dann um die Beschaffung von Waffen geht, ist ganz viel Geld da. Ich will das nicht kritisieren an dieser Stelle, ich will nur sagen, man merkt, irgendwie wird einem immer gesagt, ihr erwartet zu viel auf der einen Seite und auf der anderen Seite passieren dann aber ganz viele Dinge, wo man sagt so, wo kommt das jetzt her?
Also das eine wird gegen das andere ausgespielt.
Ja, natürlich, genau. Und ich glaube, die Leute nehmen das halt wahr und Leute haben damit sozusagen, reiben sich da dran oder haben da dran ein Störgefühl so. Und deshalb werbe ich dafür, nicht zu sagen, erwarten wir zu viel oder zu wenig, sondern ich würde sagen, wer hat welche Erwartung zu Recht und wer hat welche Erwartung vielleicht zu Unrecht?
Da spricht der Landesvorsitzende der Jungen Sozialisten in Bayern, Benedikt Lang. Herr Weigand, wenn wir jetzt nochmal auf die Kernfrage zurückkommen, nämlich die Frage, wie verteidigen wir unser Land, müssen wir da mehr tun? Ein freiwilliger Wehrdienst soll es jetzt werden, zumindest nach Vorstellung des Verteidigungsministers. Der Bundespräsident hat eine andere Idee eingebracht, weil eine Freiwilligkeit ja auch unmittelbar wieder eine gewisse Gerechtigkeitsfrage aufwirft. Die einen entscheiden sich dafür und die anderen profitieren davon, dass sich jetzt einige dafür entscheiden, zum Beispiel zur Bundeswehr zu gehen. Er sagt, ein allgemein verpflichtendes Ja, dass man entweder bei der Bundeswehr oder bei sozialen Einrichtungen etc. ausüben kann. Wäre das nicht ein Weg, um auch gerade diesen Gedanken der Verantwortung für etwas Größeres stärken könnte?
Ich habe eines in der Ukraine gelernt. Oft sprechen die Ukrainer von verschiedenen Frontlinien. Einmal die militärische Frontlinie, dann haben wir immer die gesundheitliche Frontlinie, also dort, wo die Mediziner arbeiten. Dann haben wir die zivile Frontlinie, die Unterstützung, das Bauen von Netzen, also das Nähen von Netzen und Informationsfrontlinien, Anführungszeichen. Das heißt, ein Krieg würde im Zweifelsfall aus verschiedenen Optionen und Möglichkeiten bestehen. Ich sage nicht, und deswegen wäre ich sozusagen auch nicht gegen eine allgemeine Verpflichtungsjahr, weil dieses Verpflichtungsjahr auch im Endeffekt Menschen darauf schult, wenn man beispielsweise in Krankenhäusern unterwegs ist, Menschen zu betreuen. Vielleicht wird man auch mit bestimmten Bildern konfrontiert, die einen resilient machen, etc. pp. Und da gegen diesen Vorschlag von dem Bundespräsidenten habe ich im Endeffekt auch nichts, weil es vor allem, weil er auch vielleicht sogar besser verpflichtend wäre, also die Entscheidung zwischen der Militär- und dem sozialen, zivilen Aspekten, weil er im Endeffekt auch der Gesellschaft eine Art von Solidarität beibringt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Es fängt damit an, dass wir vielleicht mit unserer Gesellschaft, die auch sehr, sehr stark auf Individualität und auf Leistungsdruck und auf Egoismus basiert, auch vielleicht mal lernen, miteinander solidarisch zu sein. Und das vor allen Dingen auch lernen für den Ernstfall.
Ich finde es spannend, dass man über Bedarfe beispielsweise im Gesundheitssystem oder im sozialen Bereich in meiner Wahrnehmung vor allem im Kontext von allgemeinen Verpflichtungen spricht. Wenn man das als Problem gesellschaftlich adressiert, kann man gerne über die Finanzierung des Gesundheitswesens sprechen und da auch qualifiziertes Personal einstellen. Das ist ja auch ein großes Thema. Beispielsweise für Freiwilligendienste, FSJ und so weiter, gibt es ja nicht mal genug Stellen für Leute, die das machen wollen, gibt es keine Finanzierung. Also da halte ich diese Verpflichtung ehrlich gesagt für so ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Klar haben wir Probleme im Sozialsystem, aber die werden wir jetzt nicht fixen, indem wir Leute verpflichten, da reinzugehen, sondern über eine ordentliche Finanzierung des Ganzen.
Aber ich meine das ja nicht aus einer ökonomischen Perspektive. Ich war mal in Kiew in einem Krankenhaus, in einem Militärkrankenhaus, und ich hatte vorher nicht unbedingt Bezugspunkte zu einem Krankenhaus explizit und habe dort sehr viele verletzte und verstümmelte Menschen gesehen. Es geht nicht um einen Voyeurismus, sondern um einen Bezug zu einer Lebensrealität zu schaffen, die wir vielleicht sonst nicht hätten, weil wir vielleicht andere Entscheidungen getroffen haben in unserem Leben. Und wenn wir, und das ist ja das Ding, wenn man auch eine bestimmte Angst oder Berührungspunkte innerhalb der Gesellschaft entfernt, also das heißt, ich habe keine Ahnung von Medizin, aber ich will was tun, statt an die Waffe zu greifen, möchte ich irgendwie lernen, Kranke zu versorgen. Dann gehe ich dahin, sehe das und verliere Berührungspunkte und Ängste. Und das ist mein Aspekt, mein Punkt, diese gesamtgesellschaftliche Resilienz zu stärken. Was deine ökonomische Argumentation angeht, ist fair und auch richtig. Aber der Punkt ist ja auch, der darüber hinausgeht, dass wir auch im Geiste eine Art, wie schon gesagt, Solidarität entwickeln.
Also ein Votum für ein allgemein verpflichtendes Ja. Frau Schmidt, sehen Sie es ähnlich? Kann so etwas auch gesamtgesellschaftliche Solidarität, Verantwortung stärken?
Ja, glaube ich schon. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen tatsächlich die beiden Punkte, die jetzt ja schon genannt worden sind, dass wir sie vielleicht einfach versuchen sollten, nicht so sehr gegeneinander zu stellen, weil ich könnte sowohl Herrn Lang wie auch Herrn Weigand an der Stelle jetzt zustimmen. aber die Möglichkeit sozusagen, das sowohl als auch an der Stelle zum Zentrum zu machen. Also zu sagen, wir tun das eine und lassen das andere eben nicht und hoffen an der Stelle ein Stück weit auch darauf, dass die Begegnung mit eigenen Grenzerfahrungen vielleicht, also auch dieser Blick aus den eigenen Filterblasen, die Möglichkeit, sich mit Menschen zu treffen, die man sonst nicht treffen würde, in solchen Kontexten nochmal eine andere Bedeutsamkeit bekommt, ohne dass man aber deswegen gleich wieder diesen Hintergedanken hat, dass man jetzt für ein Jahr junge Menschen in Kontexte steckt, damit sie hinterher möglichst solidarisch wieder in eine Welt entlassen werden, in der diese Solidarität möglicherweise gar keine große Rolle spielt. Das ist ja auch immer eine Problematik, dass man sozusagen sich fragen sollte, wie soll dieser Prozess denn gesamtgesellschaftlich gedacht werden? Aber da, glaube ich, wäre so ein gesellschaftliches Ja in jedem Fall ein sehr guter und sehr lobenswerter Anfang.
Wir kommen jetzt so langsam schon in die Schlussrunde. Von daher nochmal die Frage an Sie drei. Wir haben die Diskussion zur Wehrpflicht freiwillig, vielleicht doch Wehrpflicht. Friedrich Merz hat das auch schon eingebracht. Er bezweifelt, ob Freiwilligkeit reicht. Wenn Sie der Regierung da einen Tipp geben müssten, was würden Sie ihr empfehlen, wie sie damit umgehen soll? Auf Freiwilligkeit setzen, doch auch mehr auf Pflicht setzen für alle oder nur für einen Teil? Herr Lang.
Mein Tipp an die Regierung ist natürlich, auf den SPD-Bundesparteitag zu hören, der sehr eindeutig gesagt hat, wir wollen
da
Freiwilligkeit.
Der Parteipolitiker.
Klar, ist natürlich auch Teil von mir, kann ich nicht leugnen. Ich glaube, Sie hatten vorhin ja auch den Kollegen aus dem Bundeswehrverband zitiert. Ich glaube, die Frage ist, welche Stimme entscheidet darüber, wann der Punkt erreicht ist, wo wir mit Freiwilligkeit nicht weiterkommen. Ich glaube, es gibt sehr viel Potenzial, weiter Anreize zu schaffen und den Dienst attraktiver zu machen. Solange wir da nicht sind, halte ich es für utopisch, eine Debatte über eine Verpflichtung zu führen. Solange wir, ich hatte das ausgeführt, diese enormen Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft an allen Ecken und Enden haben. Am Ende ist es eine super persönliche Entscheidung. Bin ich bereit, auf andere Menschen zu schießen? Bin ich bereit, mein eigenes Leben zu geben? Das ist nichts, wo der Staat den Menschen vorschreiben sollte oder vorschreiben kann. Unsere Position ist sehr eindeutig. Freiwilligkeit ist der Weg.
Ich habe das Gefühl, dass wir in letzter Zeit sehr, sehr viele Spaltungsdebatten geführt haben, sei es irgendwie Stadtbild oder ähnliches. Ich würde mir wünschen, dass die Politik auf Ehrlichkeit und Kommunikation pocht. Das heißt, den Menschen sagt, was Tacheles ist, wie die Situation gerade auch in Deutschland aussieht, weil ich das Gefühl habe, dass wir ein ständiges Hin- und Zurückrudern haben. Die eine Seite sagt, wir sind gerade unter einer Bedrohungsszenario, die andere sagt, wir sind es nicht, es ist alles sicher, also was ist jetzt gerade die Lage und wie können wir sozusagen etwas hinbekommen, das wir gesamtgesellschaftlich durchsetzen durch gemeinsame Kommunikation.
Frau Schmidt, Sie haben das Schlusswort.
Ja, ich würde mir von unserer Regierung, glaube ich, auch eine sehr viel aufrichtigere Kommunikation wünschen, die sich tatsächlich auch mit den Menschen zusammensetzt und in dem Fall eben auch mit den jungen Menschen zusammensetzt, um gemeinsame Lösungen zu erarbeiten, die dann auch auf etwas setzt, was vielleicht ein demokratisches Miteinander über die Verteidigungsproblematik hinaus stärken kann.
Das war der Wortwechsel. Wir haben diskutiert über die Wehrpflicht und die Frage, wie viel gesellschaftliche Verantwortung wollen wir übernehmen, wie können wir das organisieren, und diskutiert haben Arthur Weigand, Journalist und Buchautor, Benedikt Lang, Landesvorsitzender der Jusos in Bayern, und zuletzt gehört Ina Schmidt, Kulturwissenschaftlerin und Philosophin. Ihnen allen ganz herzlichen Dank, dass Sie an der Diskussion teilgenommen haben.
War sehr spannend.
Dankeschön.
Und allen, die zugehört haben, danke für Ihr Interesse.